die Presse.
Nach massiven Gewaltvorwürfen verlässt der weltberühmte Küchenchef René Redzepi das dänische Restaurant Noma, das in den vergangenen Jahren immerhin mehrmals zum besten Restaurant der Welt gekürt worden ist und die Gastronomie der letzten Jahre massiv geprägt hat. Mein Name ist Christine Meierhofer und das ist, was wichtig ist, der tägliche Nachrichtenpodcast der Presse. Wie kann es gerade in der Spitzengastronomie zu solchen Zuständen kommen? Können sich Köche, die auch Superstars sind, alles erlauben? Und welche Zukunft hat Fine Dining, wenn schlechte Arbeitsbedingungen einfach dazugehören? Über all das habe ich mit Anna Burkhardt, der Gourmet- und Kulinarik-Expertin der Presse, gesprochen. Was sie dazu sagt, hören Sie gleich. Hallo Anna.
Hallo.
Anna, der Chef René Redzepi des weltberühmten dänischen Restaurants Noma, der hat sich Ende vergangener Woche wegen Gewaltanschuldigungen zurückgezogen. Was ist da genau passiert?
Ein ehemaliger Mitarbeiter, Jason Ignacio White, er war Chef des Fermentation Lab des Noma, hat über Monate hinweg auf Instagram über Mobbing gesprochen, über physische Gewalt, über verbale Gewalt, über seine eigenen Erfahrungen. Und er hat auch immer mehr Zusendungen von anderen ehemaligen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen öffentlich gemacht. Die New York Times hat dann 35 von ihnen, also von ehemaligen, interviewt, hat einen großen Artikel geschrieben. Der ist erschienen kurz bevor das Noma Pop-Up in Los Angeles aufgesperrt hat. Das hat sich ziemlich aufgestaut in unserer Bubble sozusagen. Mhm. Ich habe lange nicht darüber geschrieben. Ich habe es mitbekommen, weil ich immer gewartet habe, was kommt da noch? Es haben sich immer mehr Leute eingeschaltet, neue Aspekte aufgebracht, zum Beispiel die unbezahlten Praktikanten. René Redzepi hat sich dann kurz vor der Eröffnung des Noma Pop-Ups mit einem Statement auf Instagram an die Öffentlichkeit gewandt, mit einem Video und einem Text, in dem er gesagt hat, I'm stepping away. Also er zieht sich aus dem Noma zurück. Kurz vorher haben sich zwei wichtige Sponsoren zurückgezogen aufgrund der Anschuldigungen. Ich weiß nicht, ob das dann Schadensbegrenzung war, dieser Zeitpunkt, wann er seinen Rückzug, sage ich mal, dann öffentlich gemacht hat. Und seither gibt es in der Gastronomie kein anderes Thema, sozusagen.
Also aus den Berichten, die es jetzt gibt, lässt sich herauslesen, dass es jetzt nicht irgendwie ein punktueller Einzelfall gewesen sein soll, sondern MitarbeiterInnen berichten von einem jahrelangen System der Gewalt, von einem Klima der Angst. Ist das überraschend oder hat man das schon ein bisschen gewusst, dass da irgendwas im Argen liegt?
Dass René Redzepi persönlich kein einfacher Typ ist, hat man schon gewusst. Er hat sich auch selbst vor Jahren schon auch an die Öffentlichkeit gewandt und gesagt, er geht in Therapie, er macht Anger Management, dass er gewisse Aggressionen hat im Umgang mit den Mitarbeitern. Das war kein Geheimnis. Man darf sich das Noma nicht vorstellen als einen Ort, wo nur ausgebeutete, eingeschüchterte Leute gearbeitet haben. Es gab die Fälle, auf jeden Fall, die muss man ernst nehmen. Es gab aber auch genug Leute, die gesagt haben, ich habe wahnsinnig vom Noma profitiert. Es war vielleicht hart, aber ich habe das gut weggesteckt. Ich habe wahnsinnig vom Noma profitiert. Die gibt es auch.
Das Noma ist ja ein Phänomen, sagen wir es mal so. Es wurde in den vergangenen Jahren mehrmals zum besten Restaurant der Welt und wurde auch entsprechend abgefeiert, glaube ich, kann man schon so sagen. Wieso eigentlich? Also was ist an dieser Küche jetzt so besonders?
Das Noma hat Skandinavien auf die kulinarische Landkarte gesetzt sozusagen. Mit anderen, also im Farmwasser des Nomas sind dann noch viele andere Restaurants gekommen, aber das Noma war eigentlich sehr prägend dafür, dass Kopenhagen zum Beispiel ein Foodie-Anziehungspunkt jetzt ist. Das Noma hat eine neue Küche geprägt, die mit dem Begriff des Terroir arbeitet, also das, was in der Natur wächst, die uns umgibt, so stellt das Rezept immer dar. Kiefernsprossen, Beeren, Bärloch, Knospen, alles wird verwendet. Und René Redzepi hat es vor allem zu einer Erzählung gemacht. Mhm. Also die Obauers in Salzburg haben schon immer gesagt, die haben einmal gesagt, wir brauchen niemanden aus Skandinavien, der uns sagt, dass wir mit Flechten und Pilzen kochen. Das machen wir schon immer. Aber René Redzepi hat einfach daraus wirklich eine Erzählung gemacht. Diese Terroir, the landscape that's around us und so. Mit der Übersiedlung an den neuen Standort des Noma, mehr am Stadtrand von Kopenhagen, im ehemaligen Freihafen Christiania, hat René Redzepi die Saisonen eingeführt. Also es gibt noch immer drei Saisonen. Die Wintersaison, wenn die Erde schläft sozusagen, dann geht man ins Meer. Es ist dann ein Fisch- und Meeresfrüchte-basiertes Menü. Im Sommer, wenn alles wächst, gibt es ein Menü mit Gemüse, Kräutern, Beeren, alles. Und im Herbst rückt man in den Wald aus mit der Game Forest Season, glaube ich, heißt es, mit Pilzen, viel Wild. Mit dieser Einführung der drei Saisonen wollte er nochmal stärker die Natur abbilden. Im Noma hat aber vor allem die Fermentation einen riesigen Stellenwert bekommen. Das sind ja alte Techniken des Haltbarmachens, also milchsauer vergehren, mit Koji-Sporen arbeiten. Das Noma hat ein Fermentation Lab aufgestellt, in dem sehr viele geniale Köpfe gearbeitet haben. David Silber zum Beispiel oder Johnny Drain. Ich habe die schon getroffen. Das sind wirklich absolut geniale Menschen, die ihre Rezepte da versammelt hat. Die fressen pro Woche 5 Bücher und haben getüftelt, was nur geht. Der eine hat Butter im Hafen von Kopenhagen versenkt, um zu schauen, was mikrobiologisch passiert. Sie war dann nicht essbar, sie wurde dann nicht in Noma serviert, weil sich nur Tierchen dran gemacht haben. Das Noma hat aber auch einen ästhetischen Stil geprägt. Tischtuchfreiheit im Fine Dining, handgemachte Keramik, Naturweine, Köchinnen, die servieren, also die quasi die Grenzen zum Gastraum überschreiten und zu den Tischen kommen. Sommeliers, die sich hinhocken neben dem Gast, um auf Augenhöhe zu sein. Das finden nicht alle angenehm, aber es war ein bisschen ein Statement. Das Noma wurde 5-mal zum besten Restaurant der Welt gekürt auf der Liste World's 50 Best Restaurants, hat aber erst sehr spät seinen 3. Michelin-Stern bekommen, weil die Art der Küche wahrscheinlich für den klassisch geprägten Guide Michelin neu war. Also René Redzepi muss ein wahnsinnig ehrgeiziger Typ sein. Ich habe ihn einmal persönlich erlebt, nicht nur im Restaurant, sondern auch im Mühlviertel beim Jelinas 2017. Ein internationales Köche-Happening sozusagen, wo er um 2 in der Früh aufgestanden ist als allererster. Um 70 Rehzungen wollte er, es wurden dann weniger vorzubereiten, mit Flechten zu garen und so weiter und so fort. Und ich habe eine Backstage-Reportage damals gemacht und irgendeine Köchin gefragt aus Singapur, wer ist denn das Nervöseste oder wo ist der Druck am höchsten, in welchem Team? Die Köche haben in Teams gekocht und sie, natürlich in Renés Team, was sonst?
Also durchaus verdient, der Erfolg höre ich da heraus. Du warst ja selber mehrmals dort, hast dort gegessen. Wie waren denn deine Erfahrungen dort vor Ort?
Das Team war immer wahnsinnig freundlich, das Serviceteam. Man ist reingekommen, es sind alle gestanden, aufgefädelt aus der Küche, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und aus dem Service und haben Hallo gesagt. Also war fast einschüchternd, weil in welches freundliche Gesicht soll man da zuerst schauen? Was im Hintergrund passiert ist, hat man ja als Gast nicht unbedingt jetzt immer mitbekommen. Die Gerichte waren wahnsinnig einprägsam immer, also die Aromen durch die Fermentationstechniken, völlig neue Aromen. Es gab Gerichte, da habe ich dann nicht schlafen können, weil es mich so beschäftigt hat, ein Entenhirn zu löffeln aus einem Entenschädel mit einem Löffel aus getrockneter Entenzunge.
Welchen Beitrag hat denn jetzt René Redzepi an diesem Welterfolg Noma? Also steht und fällt ein Restaurant immer mit seinem Koch? Wie darf man sich das vorstellen, dieses Verhältnis?
Nicht jedes Restaurant fällt wahrscheinlich mit dem Chef, aber im Fall des Noma ist es so, René Redzepi hat es vor 23 Jahren mitgegründet und er war immer das Gesicht des Noma. Also er hat wahnsinnig viele geniale Köpfe neben hinter sich gehabt, aber er war immer das Gesicht des Noma. Wie es jetzt weitergeht mit dem Noma ohne dieses Gesicht an vorderster Front sozusagen, wird man sehen, was Stepping Away eigentlich heißt.
Also da ist schon noch etwas Unklarheit dabei. Fine Dining ist ja etwas, wozu vielleicht nicht jeder einen Zugang findet. Wenn ich dir jetzt aber so zugehört habe, dann habe ich herausgehört, dass da schon auch Trends gesetzt wurden, die wir alle dann kennen, wenn wir ins Lokal ums Eck hin und wieder essen gehen. Tische ohne Tischtuch aus Naturholz, handgemachte Keramik, Naturweine. Das kenne ich ja alles, wenn ich bei mir ums Eck essen gehe.
Ja, das Noma hat eben nicht nur die Spitzengastronomie weltweit geprägt, sondern der Einfluss sieht sich eben auch in kleine Bistros um junge Weinbars. Es gibt diesen Noma-esken Stil sozusagen, der ist eindeutig.
Jetzt hat ja das Noma aber in den letzten Jahren nicht nur mit seiner Küche Aufsehen erregt, sondern eben auch mit einer Ankündigung, bald zusperren zu wollen. Also im Jahr 2023 ist man an die Öffentlichkeit gegangen mit der Ankündigung, im Jahr darauf, 2024, wolle man zusperren. Das hat man dann aber doch nie gemacht. Was war das eigentlich?
Im Nachhinein wird das jetzt als PR-Aktion interpretiert von manchen, weil ungefähr zeitgleich die ersten Vorwürfe zu Gewalt in der Küche publik geworden sind. René Redzepi hat damals gesagt, Fine Dining is not sustainable. Er hat aber dann Menü um Menü wieder angekündigt. Für mich persönlich hat das Noma damals an Reiz verloren. Ich war seither nicht mehr dort. Ich war vorher 4-mal dort. Aber seit sie diesen, im Nachhinein wird das als PR-Aktion gesehen, um abzulenken von Missständen, die ungefähr zeitgleich rausgekommen sind, das erste Mal. Und seit das Noma so relevant geworden ist in der internationalen Gastronomie, so stilprägend, war es natürlich Anziehungspunkt für sehr viele junge Köche und Köchinnen, die dort arbeiten wollten. Das System der Stagiaires, so sagt man, gibt es nicht nur im NOMA, das gibt es in Österreich genauso, unbezahlte Praktikanten. Die Erfahrung, die man dort in diesem Restaurant gewinnt, ist sozusagen die Bezahlung. Mhm. Das NOMA hatte sehr viele von denen, weil es eben sehr attraktiv war und junge Leute sich gerne das NOMA für den Lebenslauf abholen wollten. Wahrscheinlich wohl wissen, dass man dort vielleicht einen Monat lang nur Sauerklee zupft. Das NOMA hat aber vor ein paar Jahren begonnen, diese Praktikanten auch zu zahlen.
Jetzt ist dieser Mikrokosmos Restaurantküche ja nicht zum ersten Mal auch in einem kritischen Licht in der Öffentlichkeit. Da geht es oft um hierarchische Strukturen, da geht es um problematische Verhaltensweisen, da geht es auch oft um sehr fordernde Arbeitsbedingungen, die oft auch nicht sehr gut bezahlt werden. Woran liegt denn das? Also ist jetzt die Restaurantküche ein Ort, an den wir besonders wenig hinschauen, wo wir besonders gerne wegschauen? Oder ist das vielleicht auch einfach ein System, das solche Strukturen auch braucht?
Das hierarchische System in Küchen, also mit Sous-Chefs und so weiter, Chef de Partie und so weiter, hat sich vor allem aus Effizienzgründen etabliert. Mhm. Und die Arbeit in so einem Spitzenrestaurant ist, oder in jedem Restaurant wahrscheinlich, ist extrem von Druck geprägt. Es geht um Zeitdruck. Es sind die Gäste dann und dann da und wollen nicht 15 Minuten auf den Gang warten auf den nächsten, sondern nur 8. Mhm. Oder sonst wird man mit dem Menü nicht fertig. Dann passiert was in der Küche. Also es ist einfach, Zeitdruck ist immer da. Es gibt Druck von Auszeichnungen. Also man will die und die jene Auszeichnung haben. Das setzt Küchenchefs zusätzlich unter Druck. Medial ist die Gastronomie natürlich wahnsinnig attraktiv. Also Köchinnen sind längst zu Superstars geworden.
Da bietet sich vielleicht der Vergleich zu Kunst und Kultur an. Da ist ja auch erst im letzten Jahrzehnt durch MeToo, durch vergleichbare Fälle, ein neues Bewusstsein dafür entstanden, was okay ist. Oder dass es einfach neue Spielregeln gibt. Ist das etwas, was vielleicht in der Spitzengastronomie noch vor uns liegt?
Ja, man wird sehen, wo dieser NOMA-Skandal jetzt hinführt. Ob sich zum Beispiel das NOMA, das so prägend war für die Gastronomie in den letzten fast 2 Jahrzehnten, als Musterbeispiel für positive Arbeitskultur etablieren kann. Das wäre eine Möglichkeit. Oder dass nach diesem NOMA-Skandal einfach die Guides zum Beispiel, die ganzen Restaurantlisten, die Arbeitsbedingungen auch ein bisschen mehr in ihre Bewertungen einfließen lassen. Dass es sozusagen ein Gütesiegel gibt für ein Restaurant, das alle über Kollektivbetrag bezahlt, 4 Tage Woche, keine Überstunden, keine unbezahlten Praktikanten. Ob sich das wirtschaftlich trägt, ist eine andere Frage. Weil zum Beispiel der Wirt Billy Wagner aus Berlin, ein sehr polarisierender Wirt, er nennt sich Wirt, ein Spitzensommelier auch, sagt, schon die normale Gastronomie kalkuliert häufig mit unbezahlten Überstunden. Und die Hochküche ergänzt dieses Modell dann noch durch etliche unbezahlte Praktikantinnen. Wenn man die alle zahlen müsste, meint er, würde ein Menü sehr viel mehr kosten. Mhm. Sind die Gäste bereit, noch mehr zu zahlen?
Da muss ich einhaken. Zum Beispiel aus Gastperspektive könnte ich es jetzt schon nachvollziehen, dass man sagt, um so und so viel Geld erwarte ich mir eben vielleicht nicht nur, dass jedes kleinste Blättchen mit der Pinzette handverlesen dann aufgetragen wird, sondern auch, dass die Person, die das macht, anständig behandelt wird und anständig bezahlt wird.
Mhm. Man könnte wahrscheinlich den Stil in vielen Restaurants dahingehend ändern, dass es weniger Arbeitsschritte benötigt. Es gibt sehr viel unnötigen Krempel, sage ich mal. Dekor, wo jemand wirklich für einen Gang, ich weiß nicht, eine halbe Stunde steht ein Koch, für einen Gast eine halbe Stunde da und zupft irgendwas. Dass man mit einer sehr, sehr schlichten Küche auch 3 Sterne zum Beispiel kochen kann, zeigen Beispiele wie Nico Romito in Italien oder Sven Wassmer in der Schweiz. Die kochen völlig dekorlos, da liegt, glaube ich, keine einzige Blüte irgendwo drauf und schon gar keine Dekor-Hippe, wie sie gerade so in sind. Wahnsinnig reduzierte Küche und das sind Gänge, an die ich mich einfach erinnere. Sie sind nicht Instagrammable. Also Instagram hat, glaube ich, sehr viel dazu beigetragen, dass die Gerichte sehr viel arbeitsintensiver geworden sind.
Werbung. Willkommen zur Gesundheitsminute, Ihrem kompakten Wohlfühlimpuls für unterwegs oder zu Hause. Wenn wir über gesundes Altern sprechen, denken viele an Ernährung, Bewegung oder mentale Fitness. Was dabei oft vergessen wird, ist das Thema Hörgesundheit. Wer gut hört, bleibt sozial aktiv, stimuliert sein Gehirn und stärkt so auch seine kognitiven Fähigkeiten. Ein entscheidender Beitrag zu hoher Lebenserwartung und Lebensqualität. Erste Anzeichen von Hörverlust bleiben oft unbemerkt und unbehandelt. Dabei ist eine frühe Diagnostik entscheidend, um kognitive Belastungen und psychosoziale Folgen rechtzeitig zu vermeiden. Regelmäßige Hörtests sind ab 40 Jahren empfehlenswert, wenn die Altersschwerhörigkeit langsam einsetzen kann. Vereinbaren Sie jetzt Ihren kostenlosen Hörtest und Beratungstermin bei den HörakustikexpertInnen von Neurodt unter neurodt.com. Diese Gesundheitsminute wurde Ihnen präsentiert von Neurodt, über 140 Mal in Österreich.
Ob sich sowas auch ökonomisch trägt, das ist oft in Diskussion. Du hast es ja jetzt auch schon angeführt. Dazu muss man nicht nur in die Spitzengastronomie schauen. Die gleiche Diskussion kann man auch führen, wenn es um den Dorfwirt ums Eck geht. Wie siehst denn du das? Wie ordnest du das ein? Steht vielleicht gerade die Spitzengastronomie ökonomisch besonders unter Druck, dass sich das vielleicht gar nicht lohnt?
Es lohnt sich wahrscheinlich schon irgendwie, sonst gäbe es die Restaurants nicht. Viele Spitzenrestaurants, viele Sternrestaurants werden von Hotels quersubventioniert. Die würden in der freien Wildbahn sozusagen alleine nicht überleben. Es gibt aber auch Familienbetriebe, die sich gut halten auf hohem Niveau. Die Rahmenbedingungen sind sehr unterschiedlich. Und der finanzielle Erfolg eines Restaurants hängt schon auch immer ab, gerade in Familienbetrieben zum Beispiel, wie viel unbezahlte Mitarbeit von Familienmitgliedern steckt darin.
Vielleicht in Bezug aufs Noma im Speziellen, aber auch für diese Art von Spitzengastronomie allgemein. Also ist das vorstellbar, dass wir jetzt aufgrund dieser Causa einen Shift sehen in der Branche, wie es das ja vielleicht in der Vergangenheit auch in anderen Branchen gegeben hat, dass sich einfach jetzt vielleicht auch Dinge verbessern werden?
Ich kann mir vorstellen, dass es einfach mehr Bewusstsein gibt, genauer hinzuschauen. Oder wenn ich mitbekomme als Mitarbeiter, ein anderer wird gepiesackt, dass ich früher was sage. Ich glaube, diese Kultur haben wir mittlerweile. Und dass es in Restaurants immer so sein muss, nur die Harten kommen durch, das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Ich glaube, man darf René Redzepi jetzt nicht als prügelndes Monster hinstellen. Er hat sehr viele Leute positiv beeinflusst auch. Und er hat zum Beispiel seinen Tellerwäscher, also den Tellerwäscher des Noma, einen 12-fachen Familienvater aus Gambia, zum Mitbesitzer gemacht. Mhm. Hat ihn mitgenommen auf die Bühne bei der 50 Best Präsentation. Das ist schon auch ein starkes Statement. Er hat die Non-Profit-Organisation MAD gegründet, wo es um eine nachhaltige, zukunftsträchtige Form der Gastronomie geht, mit Symposien, mit internationalen Speakern, hat Landwirte mit Köchen verbunden. Und wollte auch eigentlich bessere Ethikstandards also bessere Arbeitsbedingungen erarbeiten. Wie das Noma jetzt ohne René Redzepi weiter bestehen wird, mit welchem Gesicht, ob es eine Person gibt, die ihn ersetzen kann, als Gesicht des Noma, weiß ich nicht. Oder ob es eher ein Kollektiv ist, ob das Noma zum Beispiel jetzt nach Aufdeckung dieser Missstände ein Musterbeispiel für ein positives Arbeitsklima sein wird, weil das Noma war immer prägend in den letzten Jahren. Vielleicht könnte das Noma eine Rolle einnehmen, wo es um positive Arbeitsbedingungen geht. Es kann natürlich sein, dass sich diverse Listen oder Guides ein bisschen mehr auch um die Arbeitsbedingungen kümmern bei den Bewertungen. Das würde ich mir oft wünschen. Das ist natürlich schwer nachzuprüfen, wie behandelt ein Küchenchef sein Team. Aber dass es vielleicht irgendeine Art Auszeichnung gibt für besonders positive Arbeitsbedingungen. Das gilt auch für ein kleines Bistro ums Eck. Also das kann auch ein österreichischer Guide umsetzen vielleicht. Sozusagen ein Gütesiegel für positive Arbeitsbedingungen. Wenn man nachweisen kann, dass es keine unbezahlten Praktikantinnen gibt, dass die Leute vielleicht über Kollektivvertrag bezahlt werden, 4-Tage-Woche haben. In vielen jungen Restaurants wird das eigentlich auch so gehandhabt schon. Das sollten vielleicht die Guides und die diversen Listen in die Bewertung auch ein bisschen einfließen lassen oder hervorheben öfter.
Zumindest ein Lösungsvorschlag. Anna, vielen Dank.
Danke.
Links zum Nachlesen finden Sie wie immer in den Shownotes und die Inhalte der Presse zum Nachhören und Schauen, die finden Sie auch auf YouTube. Danke fürs Zuhören und dranbleiben. Bis zum nächsten Mal.